Kanal K.
Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur. Heute besprechen wir «Kochen im falschen Jahrhundert» von der Theresa Preauer. Mit mir da ist wie immer der David.
Hoi Katja.
Und ich freue mich schon sehr, mit dir heute über das Buch zu diskutieren. Ich steige aber gerade mal schnell mit einer anderen unliterarischen Frage ein. David, wenn du ein paar Gäste eingeladen hast bei dir daheim und etwas Feines willst kochen, was tischest deinen Leuten auf?
Ich muss zugeben, ich versuche immer wieder mal etwas Neues auszuprobieren, wo ich jetzt gerade, das Letzte, was ich gemacht habe, wo ich irgendwie sehr stolz drauf war, war Lasagne, wo anstatt Teigblätter richtig, ich bin jetzt wirklich so Hipster Zürich Mitte 30, Kehlblätter waren. Und anstatt Fleisch war es natürlich Linse gewesen, und dann aber auch drei verschiedene Arten Pilz, ganz klein gehackt, wie gehackt. Und ich bin recht, also es ist, ich habe recht Freude daran gehabt.
Es klingt mega fein, ich denke aber über das Wort Lasagne in diesem Kontext sollten wir noch mal ein bisschen reden.
Ja, ja.
Ich bin ja zwar nicht die Ultra-Puristin, ich finde, man darf da schon gewisse neue Interpretationen von Essen machen, aber das Lasagne nennen, ist ein Stretch.
Ja, es ist for the lack of a better word. Ist dann, aber ja, irgendein geschichteter Kale-Linsen-Pilzauflauf. Ja, und Katja, du, wenn du Gastgeberin bist?
Ich für mich sonst auch gerne Lasagne für meine Gäste. Oder alles, was man eben vorbereiten kann, vorher schon in den Ofen schieben.
Smart.
Dass man dann eben wirklich bei den Gästen ist und sich nur um Getränk muss kümmern. So viel überlege ich mir dann nämlich schon auch. Da muss ich jetzt echt schnell einen Vorgriff machen von diesem Buch. David, würdest du nicht eine Gisch schon vorbereiten, bevor deine Gäste kommen?
Ich bin viel ein grosser Chaot, um irgendetwas vorzubereiten. Das ist tatsächlich mein Problem. Ich mache auch Lasagne nicht, weil ich denke, das ist praktisch, ich habe es schon vorbereitet. Ich bin wirklich nicht, ich bin kein organisierter Koch, leider.
Okay, weil das ist die Frage, die ich bis zum Schluss umtrieben habe bei diesem Buch. Es geht viel um eine Gisch Lorraine, die die Gastgeberin macht. Und sie macht sie, während ihre Gäste dort sind. Wieso zum Teufel bereitet sie das nicht vor?
Weil sie funktioniert wie ich.
In dem Fall. Also, jetzt haben wir sind wir schon gut im Thema Essen und Gastgeberin sein drin. Dann noch ein paar Eckdaten zum Buch «Kochen im falschen Jahrhundert» von der Theresa Preauer. Der Roman ist letztes Jahr im Wallstein Verlag erschienen und hat es auch noch auf die Longlist vom Deutschen Buchpreis geschafft. David, erzähl doch mal, um was geht es in dieser Geschichte?
Ja, wir haben es eigentlich schon vorweggenommen. Es geht um eine Gastgeberin. Das genaue Alter wird nicht ganz klar. Ich hätte jetzt gerade wahrscheinlich Mitte 30. Sie ladet ein zu einer Nacht, und zwar ihren Partner. Respektive sie ladet ein bisschen beide zusammen ein, aber es ist in der Wohnung von der Gastgeberin. Ihr Partner ist mit dabei, dann ein Ehepaar, ein befreundetes Ehepaar und der Schweizer. Ich sage das so, weil all die Figuren keinen Namen haben. Die haben nur Figurenbezeichnungen oder Rollenbezeichnungen. Das ist die Gastgeberin, der Partner der Gastgeberin, das Ehepaar mit dem jeweiligen Geschlecht, wenn es ums Individuum geht, und der Schweizer. Die kommen alle zusammen. Es geht dann aber darum, dass man eine Gisch Lorraine machen muss. Es geht darum, was man miteinander bespricht. Also an einem Tisch, das ist eigentlich die Handlung. Es ist einfach ein Znachtessen miteinander. Was es speziell macht, ist, dass der Zählinstanz immer wieder neu ansetzt oder zumindest so halb neu ansetzt, immer wieder sagt, so hätte der Abend beginnen können oder so hätte der Abend verlaufen können, und dann wechselt es. Und es sind aber ganz kleine Shifts, also es ist dann zum Beispiel, jemand kommt spät und die anderen wartet oder ein Gesprächsthema, das nicht vorkommt oder so. Aber es sind, die Konstellation bleibt fast immer die gleiche. Am Schluss kommen noch zwei neue Figuren dazu, zwei Amerikaner, respektive ein Amerikaner und eine Amerikanerin. Aber im Großen und Ganzen bleibt das. Es sind nur wirklich Variationen. Und das Letzte, was man noch muss sagen, es gibt noch eine andere Perspektive. Das ist vielleicht die Innenperspektive von der Gastgeberin oder schon fast streckenweise eine Ansprache an die Leserschaft. Das ist in Du-Form geschrieben. Das sind wenige Kapitel im Vergleich zum gesamten Buch, wo direkt immer angesprochen wird, und meistens geht es dort um Erinnerung, um Innenschau und vor allem auch dort um Erinnerungen an Essen, als Kochen für Leute oder als bekocht werden. Und das steht so ein bisschen miteinander oder streckenweise auch dann im Gegensatz. Aber wir werden darauf genauer zurückkommen.
Spannend finde ich eben, dass es sind irgendwie knapp 200 Seiten. Es ist auch sehr lose geschrieben. Es hat einzelne Seiten oder jedes Kapitel in dem Sinn. Fängt an mit, meistens sind es Zutaten oder einfach Nahrungsmittel, wo einfach auf also eine ganze Seite sozusagen in Anspruch nehmen. Also es hat relativ wenig Text. Noch schnell ein Beispiel für die Kapitel. Unterteilungen auf das erste steht einfach 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter, ein Ei. Und was ich eben, also warum ich jetzt das gesagt habe mit den knapp 200 Seiten und eben die lose Füllung der Seiten auch, es ist trotzdem ziemlich dicht. Und die Handlung ist auch sehr überschaubar, wie du gerade gesagt hast. Es gibt den einen Abend, ein paar Stunden, wo geschildert wird und sogar der wird ja mehrfach erzählt in verschiedenen Variationen. Plus die wenigen Kapitel Innenschau, Erinnerungen, du Ansprache. Wenig Handlung auf wenig Seiten, trotzdem sehr, sehr dicht. Lesen wir doch gerade am besten schnell rein, auch damit man sich den Text gut vorstellen kann. Weil ich finde, das, was eigentlich wirklich sich sehr lohnt, darüber zu reden, ist nicht die Handlung, sondern die Sprache und die Art und Weise, wie die Szenen beschrieben werden.
Es ist eine Stelle ungefähr aus der Mitte des Buchs, das Abendessen ist, oder nicht das Abendessen, aber die Einladung ist am Laufen und auf dem Tisch steht ein Salzgefäß und man hört, was es mit dem auf sich hat. Allein das Salzgefäß aus Büffelhorn mitsamt dem kleinen Löffelchen würde an diesem Abend für die Welt stehen müssen. Die Gastgeberin hat es in Nairobi, Kenia gekauft. Sollte diesbezüglich eine kritische Frage von Seiten der Gäste kommen, würde sie alles beantworten können. Das Salzgefäß war in einem Laden angeboten worden, der lokale Produzenten unterstützte. Nach Nairobi sei sie gefahren, weil sie dort auf Einladung der Universität einen Workshop für die Studierenden abgehalten habe. Sie habe von den jungen Menschen ebenso viel gelernt, wie die jungen Menschen von ihr. Es sei, so habe sie es wahrgenommen, eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen, deren Erinnerung sie noch in ihrem Herzen trage. Mit der Pünktlichkeit haben diese es nicht so genau genommen. Das müsse sie allerdings, auch wenn es das Klischee bestätige, einräumen. Dennoch habe es am Ende des Tages schöne Ergebnisse gegeben, auch wenn es überhaupt nicht immer und überall das Ziel sei, Ergebnisse zu zeitigen. Das Horn des Büffels sei ein Werkstoff, der ein Leben lang halte und nicht als Müll der Wegwerfgesellschaft in den Weltmeeren lande, wo er zu Mikroplastik verheben würde, das wiederum die Fische fressen würde, die daran sterben oder vom Menschen als Nahrung verzehrt würden. Horn sei geschmacksneutral und empfehle sich daher zur Verwendung bei der Zubereitung von Speisen.
Ich glaube, das ist wirklich ein perfekter Ausschnitt, um aufzuzeigen, wie der Text funktioniert. Es ist so super assoziativ. Es ist ja eigentlich fast ein... Ist es ein bisschen Stream of Consciousness? Irgendwie schon.
Total, ja. Gell? Es ist ja auch alles... Das würde sie sagen, wenn kritische Rückfragen kommen. Die kommen nicht im Verlauf des Textes. Es kommt nie mehr vor, das Büffelhornsalz. Aber... Also ich finde, es beschreibt mehrere Sachen, halt, wie du sagst. Oder? Es ist einerseits der innere Monolog
fast. Es ist mega lustig. Ich habe das Gefühl, genauso antizipiere ich auch soziale Situationen. Das fällt mir aber erst jetzt auf, wo du es inszeniert hast. Das bringt dann immer noch so ein bisschen andere Komponenten dazu. Man tut ja gerne Situationen antizipieren, überlegt sich, wie man reagieren würde. Und genau so funktioniert eigentlich der ganze Text. Oder abgesehen von diesen Innenschau-Kapiteln.
Ja, bis sogar auf der Ebene vom Formellen, oder dass er antizipiert den Abend, wie er könnte laufen. Und dann, also vielleicht, das ist jetzt die These, jetzt gerade im Moment, ist das Ganze ein Abend im Kopf von der Gastgeberin. Und eigentlich findet der Abend erst nach dem Roman statt. Und sie ist auch die schon die ganze Zeit am Durchspielen. Ja, so könnte es sein, so könnte es sein. So könnte es aber auch noch sein.
Ja, das wissen wir gar nicht
so genau. Das wissen wir nicht genau.
Also falls wir es wissen, hätte ich es überlesen.
Also der Text behauptet zumindest, der Abend hätte irgendwie stattgefunden, aber eben, er spielt sicher mit dem, weil er ja auch immer wieder sagt, so hätte es können sein. Er switcht, es ist nicht alles im Konjunktiv geschrieben. Es ist zum Teil ja dann auch einfach, so ist es, aber dann wechselt es eben wieder. Was ich auch noch schön finde an der Stelle, ist auch, dass es so, und das finde ich ist fürs Buch so bezeichnet, es tut so alle, oder sehr viel von der momentanen Diskussionen sofort aufnehmen.
Oder Diskurs.
Ja, das ist halt auch schon fast Diskurs, oder? Mit Nachhaltigkeit, mit auf Nairobi gehen, mit wie geht man um mit Leuten aus anderen Kulturen, mit anderen Hautfarben und mit Klischees dort gegenüber. Und dann muss man ja dann am Schluss eben ist es sogar, geht es dann bis zu den Fisch und dem Mikroplastik von dem Horn aus. Und der Text geht dann weiter darüber Salz, wo Jod drin hat, weil die Grossmutter hat einen Jodkropf, weil sie eben zu wenig blablabla. Das ist so das ein Buch, das versucht, so unsere Gegenwart.
Es packt schon alles in die Gedanken von der Gastgeberin rein.
Und in Diskussionen.
Und genau, und in die potenziellen Diskussionen oder Gespräche, einfach, wo die Gäste miteinander haben. Es packt eigentlich schon so einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs in einen so einen Abend rein. Und das ist schon spannend gelöst.
Und sehr witzig. Also ich finde, das ist eine witzige Stelle mit dem Horn.
Es ist sehr witzig. Und um noch meinen Kommentar von vorher wegen dem Diskurs und der Diskussion einordnen, das war nicht einfach Katja Bein, Katja am Klugscheisser, sondern ich lese vor, stelle aus dem Buch. Der Ehemann hat in der Aufregung auch Diskurs statt Diskussion gesagt. Aber wer wollte an einem Abend wie diesem mit dem Narrativ, gemeint war die Narration, allzu streng sein? Da habe ich wirklich, und der David hat vorher zu mir gesagt, Katja, ich habe dich gedacht, das hättest du können sein. Genau dieser Satz führt mich auch ein bisschen dazu. Ich habe schon, nehme mich jetzt wunder, wie es dir gegangen ist, David, ich habe mich doch schon ein paar Mal ertappt gefühlt, in dem, was habe ich denn gesagt, in dem Bougie-Dasein. Also es ist ja schon sehr so Bougie-Bohème, wie nennt man das?
Oder es wäre es halt so gern, oder es ist ja total wichtig für die Gastgeberin eine gute Gastgeberin zu sein. Es wird auch immer wieder betont, im Vergleich zu den frühen 20er oder Mitte 20er, man hat jetzt den guten, man trinkt jetzt nicht mehr einfach Klöpfmost, sondern es ist jetzt irgendein Cremant, es sind die teuren Pralinen, nicht die billigen und es hat nicht mehr einfach, es hat schöne Kerzen und so. Also es ist sehr oft wird betont, gerade zum eigenen Stand oder um ja, sich können als auch Klasse irgendwo, oder so einen Klassismus fast schon, um zu sagen, wir haben es schon jetzt.
Wir sind jetzt angekommen.
Wir haben es geschafft.
Wir sind erwachsen.
Aber gleichzeitig hat sie die Bananenkiste immer noch nicht ausgepackt, obwohl sie seit 2 Jahren in dieser Wohnung wohnt. Und es ist so die ständige Angst vom Ertapptwerden oder vom Scheitern in dem ich habe es geschafft.
Es wird auch immer auch erwähnt, dass schon alle gut verdienend sind. Und es ist schon so eine klare eben Schicht, wie du sagst, oder Klasse. Mit einem gewissen Bildungshintergrund, das merkt man auch an der Sprache. Es wird sehr viel auf das angespielt, es ist nur das Diskurs, Diskussion, Narrativ, Narration. Das kommt ja aus dem Bildungsbürgertum, ist das so ein typischer Satz, könnte man schon fast sagen. Und um uns nochmal einordnen, wir haben das schon ein paar Mal einordnen mit den Büchern. Wir sind beide Mitte 30 und haben auch diesen Hintergrund. Und eben, es ist mir eigentlich schon fast so ein bisschen, das ist jetzt fast ein bisschen peinlich, dass sie das so beschreibt und ich wirklich das fühle, und zwar sowohl in der Rückschau von der im Nachhinein romantisierten 20er, wo man einfach mit halt viel weniger Geld sich auch irgendwie hat man eine Pfanne gehabt und dann hat man trotzdem gemeint, wir sind jetzt gute Gastgeber oder ist in dem Moment auch gute Gastgeberin gewesen, indem man einfach einen Teller Pasta auf den Tisch stellt, in der Küche raucht und zuft.
Ja.
Also ich finde die beiden Phasen vom Leben werden schon recht gut, eben alles immer noch in dem fast Kammerspiel von dem Abend reingepackt.
Ja, und ich finde, dort trifft die Sprache, den Ton, es ist witzig, es wird sich irgendwie darüber lustig gemacht, aber irgendwie auch noch für liebevolle Art, aber schon auch, es wird einem schon aufgezeigt, so ein bisschen die Lächerlichkeiten, oder ich tue mich jetzt auch noch entblößen, bei mir ist es vielleicht nicht eine Diskursstelle gewesen, sondern es gibt eine Stelle, wo sie darüber diskutiert, über Mode und die ganze Modekultur und Utopien und Nachhaltigkeit in der Mode, bla bla bla. Und zwei Leute, die offensichtlich dort ein bisschen draus kommen, diskutieren miteinander. Und dann mischt sich der Schweizer ein. Der Schweizer, der sich nie zuvor mit den großen Utopien und noch größeren Widersprüchen der Mode beschäftigt hatte, lief zur Hochform auf. Sein T-Shirt blieb atmungsaktiv.
Da ich schon er hat den Gore-Tex-Schuh an, oder?
Also ich habe jetzt nicht gerade Gore-Tex-Schuhe an, aber, und vielleicht auch keine atmungsaktive T-Shirts. Ich habe das einfach sehr lustig gefunden. Aber schon so, dass ich habe zwar keine Ahnung eigentlich, aber man tut jetzt einfach mal gross zur Hochform auflaufen. Das habe ich schon mich schon selber auch ertappt gefühlt.
Ja, aber der Satz sagt, T-Shirt bleibt atmungsaktiv, ist schon
ist on sehr point. Ja, ja, ist also super. Man sieht auch die Figur vor sich.
Also absolut. Jetzt. Ich habe das Gefühl, die im Buch beschriebenen Kreise sind schon sehr rechtfertigend für alles Verhalten, wo man eventuell wüsste, dass es moralisch könnte problematisch sein. Von der eigentlichen Überzeugung findet man dann immer so eine Rechtfertigung. Und das ist ja mir ein dort ganz fremdes Verhalten, warum ich mich auch gerne als Güppli-Link bezeichne. Und ich finde, das ist genau so ein bisschen die Gruppe.
Und es ist schon, finde ich, dann schon auch sehr oft sehr gut beobachtet in dem. Und tut das sehr, eigentlich sehr einfach und sehr schnell entlarven. Was ich auch noch beeindruckt, also zum Teil ist das einfacher, aber zum Teil finde ich, ist es schon sehr geschickt. Auch Sprache, also es gibt immer wieder so kleine Sachen, wie zum Beispiel, das ist dann im Rückblick, was es so darum geht, wie kommt das Paar zusammen, und dann gibt es den Satz, die Bezeichnung Liebespaar gewann langsam an Kontur. Und ich finde wirklich so, das ist jetzt nicht entlarvend, aber es ist ein ganz einfacher Satz, aber beschreibt ganz viel über, vielleicht ist es sogar ein bisschen entlarvend, wie wir oder unsere Generation oder die Zeit, wo wir drin sind, Beziehungen definiert, Liebespaar definiert. Das ist nicht etwas, wo man schnell ist oder sich sagt, sondern es ist etwas, wo eine Kontur gewinnt, wo plötzlich greifbar wird. Aha, vielleicht ist man das jetzt, also oftmals, beobachte ich ja auch. Und das habe ich wie noch, und das macht sie recht oft mit so, oder das macht der Text recht oft mit einfachen, vermeintlich einfachen Satz, etwas mega auf den Kopf tüpfen.
Ich hätte noch eine andere Textstelle, die ich auch gerne würde mit dir besprechen. Und zwar geht es irgendwie vorher um Refugees Welcome, das ganze Thema. Und dann sagt die Ehefrau Folgendes.
Sie habe schon auch zugeben müssen, gestand die Ehefrau, dass sie selbst niemanden habe bei sich aufnehmen können. Es sei doch keineswegs um das persönliche Engagement im Detail gegangen, korrigierte der Ehemann sie, sondern um die politische Einstellung allgemein. Sie habe eine Deutschstunde erteilt und einige Anrufe getätigt, berichtete die Ehefrau. Davon abgesehen sei sie aber tatenlos geblieben. Statt jedes Mal beim Nachrichtenhören zu weinen, sei es besser, Geld zu spenden, insistierte der Ehemann. Sie sei, auch wenn das abgeschmackt klinge, so die Ehefrau, zumindest freundlich zu ihrer Putzfrau und habe das Wort Danke in deren Sprache gelernt. Auch darüber hatten sie mit den Amerikanern in der Bar gesprochen. Die Amerikaner hatten erzählt, wenn sie reisten, würden sie sich informieren, was man im jeweiligen Land bestellen solle und wie viel Trinkgeld man gebe. Dies würden sie auch von allen anderen erwarten.
Ja, danke vielmals fürs Vorlesen, David. Was man in dieser Szene sehr gut sieht und warum ich es auch ausgewählt habe, ist, dass es halt schon mega einfach ums Darstellen geht von sich selber und nicht ums wirkliche Sein. Sondern man will zeigen, dass man sich für das interessiert oder die Meinung hat, die politische Einstellung, wie auch immer. Aber wirklich machen, das will man dann schon nicht.
Das Schein statt Sein ist mega Thema. Und ich finde es aber auch so schön, so die das Missverständnis von sich für eine andere Kultur interessieren, wo endet mit, was muss ich essen? Nein, einfach, oder? Das geht ja auch nur um mich und wie viel Trinkgeld muss ich geben? Was ja am Schluss auch nur um mich geht, weil ich nicht unhöflich wirken. Natürlich, also jetzt hilft das, ist das wichtig und bla bla, aber oder je nachdem, oder wenn du in Amerika denkst, wo die wirklich dann von dem leben, aber das ist ja nicht der Impetus, es kommt ja nicht von dem, weil man denkt, ich will nicht, dass die verhungern, sondern es kommt davon, dass du nicht schlecht stehst. Und das wird verwechselt mit, ich interessiere mich für eine Kultur und man erwartet das dann aber also auch von den anderen. Oder das ist schon sehr gut, sehr lustig.
Und auch das mit dem Danke auf die Sprache von der Busfrau. Also, erstens finde ich es schon geil, dass nicht mal eine konkrete Sprache genannt wird, weil das zeigt auch einfach wieder so viel. Also es ist völlig egal, aber und es wird auch nur gesagt, um sich selber gut darzustellen und nicht, weil man irgendwie ein genuines Interesse daran hat, sich mit der Person, die einem die Hütte putzt, irgendwie gut zu verständigen.
Nein, weil man sagt ja nur Danke, was total abschliessend ist, oder? Es ist nicht, wie geht's, oder so.
Und es sind alles so oberflächliche Sachen, zum Versuchen, einem Bild zu entsprechen, aber es folgen dem keine Handlungen. Und das macht den Text schon sehr schön, in dem es genau diese Verhaltensweise, die ich glaube, ist sehr, sehr verbreitet, aufzeigt. Und das erinnert mich jetzt auch die ganze, also ich habe das Gespräch auch sonst oft geführt, so, wie sehr es wichtig ist, sich zum Beispiel auf Social Media gegen etwas oder für etwas auszusprechen. Mhm. Jetzt sagen wir zum Beispiel die ganze Black Lives Matter Debatte. So, muss man jetzt dazu auch noch etwas sagen? Muss man sich jetzt selber auch noch inszenieren als Ally von dieser Bewegung? Oder kann man einfach nichts sagen und stattdessen eigentlich wirklich einfach etwas machen? Also das geht ja alles ein bisschen in das rein. Und ich finde schon, dass darum, dass Kochen im falschen Jahrhundert irgendwie ein gutes Abbild von unserer Gesellschaft ist, wo es immer nur darum geht, sich zu inszenieren und den anderen zu sagen, wie man dann im Fall ist und was man dann alles macht, ohne wirklich irgendjemals etwas zu machen.
Ja, ja, aber in dem Fall hat ja Begeisterungssturm hätte ich sollen den Buchpreis gewinnen, im Gegensatz zum Buch, das wir letzte Woche gelesen haben, wo wir beide nicht ganz überzeugt sind. Oder gibt es doch noch etwas Kritisches von dir?
Ja, genau. Letztes Mal, es ist auch österreichisch lustigerweise wie Echtzeitalter, von Tonja Schachinger, der den Buchpreis tatsächlich gewonnen hat. Es ist absolut ein ganz, ganz, ganz anderes Buch. Ich finde, es hat es fast eher verdient, weil es ist ein bisschen mutiger. Und es sagt ein bisschen mehr. Und ich finde aber, wenn ich es jemandem kann empfehlen kann, also, es liest sich leicht und es ist unterhaltsam. Es hat nicht in dem Sinne natürlich einen Spannungsbogen. Das heisst, das fällt ja vielen Leuten schwer dann zum Lesen, wenn es nicht so, oh, was passiert echt, sondern es geht so um Beschreibungen, die spannend sind. Ich empfehle es sehr, wenn man es liest, dann mit jemandem darüber zu reden. Weil mir hat jetzt das Gespräch mit dir, da wird noch mal viel mehr Aspekte aufgezeigt oder auch meine Gedanken noch viel mehr angeregt, als wenn ich es nur für mich im stillen Kämmerli lese. Hast du noch etwas auszusetzen?
Ja, also mir ist es auch so gegangen wie dir. Ich habe jetzt im Gespräch noch mal, also ich habe es gerne gelesen, aber ich habe im Gespräch noch mal mehr gemerkt, dass ich wirklich gewisse Sachen sehr, sehr gerne habe. Ich glaube, mein grösster Kritikpunkt ist, dass es eben dann doch auch es ist dann aber doch auch ein Produkt von unserer Zeit und unserer Generation, wo nämlich die ganze Haltung, die dem Buch zugrunde liegt, die zwar sehr witzig ist zum Lesen, aber die ist eine, die irgendwie ironische Distanz, würde ich es jetzt nennen, einnimmt. Es ist nicht zynisch, es ist nie bitter, es ist kein Sibylle Bergtext, sondern es ist so ein distanziertes, leicht wohlwollendes, aber doch sich lustig machen über alles. Und das trifft zum Teil sehr gut und wirklich ins Schwarze und ist sehr genau beobachtet. Ich finde es aber am Schluss für mich persönlich nicht die interessanteste künstlerische Position. Weil es ist so eine zurücklehnende Haltung, wo recht emotionslos dann kann sich über etwas lustig machen, aber wenig dann bietet, neben dem Schmunzeln, das man hat. Glaube ich. Aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Ich bin, glaube ich, einfach nicht der grösste Fan von dieser Haltung. Also das ist eine sehr persönliche Meinung. Das ist nicht mal eine Kritik am Buch, sondern
wir sind auch nur da zum persönlichen Meinung.
Ja, aber man kann sie ja dann auch noch ein bisschen abstrahieren, oder? Und es ist sehr gut geschrieben und ich glaube, das Buch erreicht absolut das, was es erreichen will. Und das finde ich in sehr gutem Mass. Also.
Es bietet in dem Sinn keine Alternative oder keine Lösung zu dem, was kritisiert. Aber auch die Frage, muss es das? Es wäre dann auch wieder, das fänden wir dann auch wieder zu plump. Und ich finde, schon nur durchs Hervorheben oder auch ein bisschen auf die Spitze treiben von dem Verhalten, regt es ja schon zum Denken an. Und eben das ertappt Fühlen, das weiss jetzt halt nicht bei vielen Leuten, dass es so funktioniert wie bei uns jetzt, aber ich finde, das ertappt Fühlen macht schon vieles mit einem.
Ja, aber gleichzeitig wissen wir das ja alles auch schon. Oder? Wir wissen, dass Instagram Schein ist statt Sein. Und wir wissen, dass wir fliegen, obwohl wir nicht mehr sollten. Auch wenn wir es nicht mehr so viel machen. Oder dass wir weniger Fleisch essen. Oder was auch immer, dass es dann jeweils eigene je ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich dann finde. Ich muss sagen, leset, es macht Freude. Und es sind 200 Seiten. Es ist jetzt auch nicht das grösste Zeitinvestment. Ich finde, es ist ein gutes Buch. Ich frage mich einfach, wie interessant ich persönlich diese Position finde in einem Kunstwerk. So.
für alle, die jetzt nicht unbedingt lustig sind, auf «Kochen im falschen Jahrhundert» von der Theresa Präauer. David, hast du in letzter Zeit noch etwas anderes gelesen, was du empfehlen würdest? Falls nicht, ich habe etwas. Danke, Frage. Nein. Falls nicht, ich hätte etwas, aber es nimmt mich zuerst mal Wunder, was du sagst.
Also ich muss zugeben, ich bin wirklich extrem mit Zügeln beschäftigt. Ich habe sehr, sehr wenig gelesen in letzter Zeit. Das Einzige, was ich gelesen habe, «Doppelgänger» von der Naomi Klein, ist ein Buch, ist ein Sachbuch oder ein Essaybuch, muss man vielleicht fast sagen. Naomi Klein ist berühmt worden oder gross geworden in den 90er Jahren mit dem Buch «No Logo», wo sie versucht hat, einen Selbstversuch gemacht hat, wie ist es zu leben ohne Markenkleider, und hat dann natürlich diese ganzen Logos nachgeforscht, Nike, und sehr viel aufdeckt und tut jetzt mittlerweile sehr viel über Klimawandel schreiben. Und das ist, glaube ich, ihr das persönlichste Buch, wo sie versucht, der ganzen Corona-Zeit nachzugehen, der Verschwörungstheorien-Zeit, wo sie aber auch versucht, über Social Media nachzudenken, weil sie im Internet oft verwechselt wird mit der Naomi Wolf. Naomi Klein schreibt jetzt ein Buch über das sich selber doppeln in den sozialen Medien. Wer sind wir als Gesellschaft? Wir sind nicht mehr Einheit, wir haben wie die zwei Seiten. Was ja dann wieder das Narrativ von der Verschwörungstheorie ist. Und also es ist einfach wahnsinnig spannend, es will wahnsinnig viel. Und es funktioniert, glaube ich, nicht immer, aber es ist sehr locker geschrieben. Es ist überhaupt nicht so verkopft, wie ich es jetzt erkläre. Und macht extrem Spass, über die Sachen nachzudenken. Es ist so ein Gedankenspiel, das ich extrem inspirierend finde, auch wenn es nicht immer, vielleicht nicht immer total aufgeht. Aber es ist, ich finde, es lohnt sich.
Das ist wirklich noch spannend. Also ich habe vor kurzem «Baumgartner» von Paul Auster gelesen. Es ist sein neuestes Buch, sehr wahrscheinlich auch sein letztes, weil er ja krank ist und es wird so ein bisschen gehandelt als sein letztes Buch. Es ist lustigerweise das erste Buch, das ich von ihm je gelesen habe. Ich will unbedingt alles noch nachholen. Aber warum so wahnsinnig toll ist, es ist einfach eine ganz grosse Liebeserklärung an die Literatur. Und wenn ihr es leset, das Kapitel mit dem Wolf, dort am Schluss habe ich ein Tränchen verdrückt vor Rührung, weil ich es einfach so schön gefunden habe. Und was ich auch muss sagen, ich habe zwar nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es ist schon sehr viel Autofiktion da auch drin. Wenn einer das darf, dann wohl der Paul Auster, weil er es einfach gut macht und nicht so nervig langweilig wie alle anderen, die ich immer kritisiere. Und auch seine Frau ist auch Autorin, und Paul Auster, seine Frau, ist ja Zee Hustvedt, auch Autorin.
Auch kongenial, unbedingt lesen.
Habe ich schon ganz lange auf der Liste und glaube mal angefangen, aber irgendwie dann wieder davon weggekommen. Es ist eben nicht nur eine Liebeserklärung an die Literatur, sondern ich finde auch an die Liebe. Und es ist einfach so schön. Und es ist persönlich. Und darum ist es schon ein letztes Buch. Mhm. Wenn es nicht das letzte ist, umso schöner. Aber es ist so ein Frieden mit dem Leben, mit allem, was passiert ist. Und ja, lass es bitte unbedingt.
Ja, ich muss ja schon weinen, wenn ich dir zuhöre. Aber
du musst es unbedingt lesen, dass ich mit dir nachher darüber rede.
Ja, und ich bin grosser Paul Auster-Fan. Und mich hat das sehr umtrieben, seine Krebsdiagnose, wo Zee Hustvedt dann auch wunderschöne Texte übrigens auf Instagram lustigerweise veröffentlicht hat, über wie das ist, das zu sehen, ein geliebter Mensch, der krank wird. Und also auch, wer richtig fest weinen will und nicht nur ein Tränchen verdrücken soll, wie das Zee Hustvedt auf den Instagram-Kanal und sich die Posts anschauen.
Einen uneleganteren Übergang habe ich, glaube ich, noch selten geschafft. Aber lasst mich machen. Apropos Instagram, folgt doch uns auf Instagram, dosis.lit.
Bei uns müsst ihr wenigstens nicht brüllen.
Nein, wir müssen hoffentlich nicht brüllen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr Bücher vorschlägt, die ihr gerne hättet, dass wir sie besprechen. Und mit dem hören wir auf. Ich habe sehr viel Spass gehabt, David, mit dir wieder mal über Literatur zu reden. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Katja.